Dieser Podcast ist für ZuhörerInnen ab 18 Jahren bestimmt. Intim FM.
Bei uns ist es so, wir haben für Koller anlegen, Koller ablegen, wirklich ein Ritual.
BDSM ist unglaublich intim.
Am Anfang war das eher schwierig, weil wir immer geschaut haben, wer hat Zeit, uns die Kinder abzunehmen.
Es hat sich angefühlt, als wäre das das Ende unseres gesamten zweiten sexuellen Frühlings.
Wir haben für uns BDSM im Schlafzimmer lang genug betrieben. Wir wollen jetzt raus, wir wollen lernen.
Hey, hey, ihr Lieben. Don und Namora reden heute über ihren ganz eigenen zweiten Frühling zwischen Swingerabenden, Fesselspielen und dem Alltag mit Kindern. Wie sie raus aus dem Schlafzimmer rein in die Szene gegangen sind, was sie unterwegs gelernt haben und warum Don Sextoys lieber selber baut, das alles hört ihr jetzt. Heute wieder mit Don und Namora, die beim letzten Podcast so einiges über ihre Beziehung, über ihr Kennenlernen, über ihr Vorleben berichtet haben. Ja, und jetzt machen wir mal einen richtig guten Einstieg, meine Lieben. Hallo.
Hallo.
Hello again.
Jetzt seid ihr schon gewöhnt, oder?
Ja, ist schon aufregend, aber wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
Schön. Akklimatisiert, erfolgreich.
Wunderbar. Ja, also ihr habt dann eure Beziehung nach vielen Jahren aufgepeppt und vorher, wie wir schon in der letzten Folge gehört haben, habt ihr da eigentlich eher Themen gehabt, also es war nicht in diese Richtung und wir starten jetzt einfach mal, ihr seid dann in die Swinger-Szene eingetaucht.
Ja,
wir nennen es liebevoll den zweiten Frühling im Sexualleben.
Das ist schön. Ja. Genau. Das heißt, ihr seid ja jetzt, wie wir in der Folge davor gehört haben, schon sehr viele Jahre zusammen. Und wie war das dann, das erste Erlebnis nach Jahren, nach Jahrzehnten eigentlich, das erste Mal in einen Swingerclub zu gehen? Gemeinsam. Statt einsam.
Ja, immer gemeinsam. Also uns gibt's nur im Doppelpack. Ja, der erste Swingerclub-Besuch. Das lasse ich dir erzählen, du machst das so gern.
Ja, super. Also ich war furchtbar nervös.
Ja, wie gesagt.
Also, das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ja, ich wirke zwar außen immer sehr ruhig und sehr diszipliniert, ja, aber also das hat mich wirklich aus der Bahn geworfen, in diesen Swingerclub zu fahren. Ich war am Weg hin schon total nervös und ich bin jemand, der im Kopf dann immer darüber nachdenken muss, was könnte alles schiefgehen, was könnte mich alles an schlechten Dingen treffen und in meinem Kopf dann schon Strategien ausarbeiten, wie ich damit umgehen kann.
Mhm. Ja?
Und ich glaube, das ist was jeden am Anfang trifft, der irgendwie nach außen hingerichtet irgendwas Experimentierfreudigeres macht, ist dieser Gedanke, was ist, wenn ich jemanden kenne? Ja, wir haben vorher, wenn wir uns kurz unterhalten haben, auch darüber gesprochen, im Rahmen vom Sexshop-Besuch früher, vor langer, langer Zeit, dass das noch nicht so gesellschaftsfähig war. Es ist immer der Gedanke da, was ist, wenn ich dort jemanden treffe, den ich kenne?
Mhm, ja.
Und das war auch ein Gedanke, der sich bei mir festgesetzt hat, für den ich keine Bewältigungsstrategie hatte. Mit der Idee konnte ich gar nicht umgehen. Gut.
Also die hat dir viel Angst gemacht?
In gewisser Weise ja, auch wenn es irrational ist, aber ja. Und wir sind dann zu diesem Swingerclub hingefahren und dort ist es so, dass der Swingerclub hat vorne eine kleine Garderobe, wo man sich halt umzieht, wo man sich herrichtet. Dort bin ich schon drüben gestanden, meine Hände haben gezittert, ich habe geschwitzt, wie furchtbar, wirklich.
Ja, so süß wie vom ersten Date.
Na wirklich, das ist, ja, also, ja. Und wir haben uns dann umgezogen, haben uns dann in unsere Swinger-Outfits angedirndelt und bei diesem Swinger-Club ist es dann so, der hat einen Vorhang von der Garderobe dann in den Bereich hinein und dort kann man dann direkt einmal links und rechts zu den Spielwiesen abbiegen. Oder man geht gerade weiter hinauf über ein paar Treppen in den Barbereich.
Mhm. Es seien noch immer nur zwei Stufen.
Dann sind ein paar sind auch zwei. Also. gut, und wir sind dann dort durch diesen durch diesen Vorhang durch und ich habe meinen Fuß auf die erste Treppe gesetzt. Also wir waren noch nicht einmal richtig durch. Ich habe mit der zweiten Hand hinten noch den Vorhang offen gehalten gehabt.
Und dann?
Und in dem Moment höre ich von rechts seitlich eine hohe Frauenstimme: Ja, Namora, was machst denn du da? Und in dem Moment ist bei mir
das
wirklich...
Das gibt's ja nicht. Ja. Voll unglaublich.
Ja, das war wirklich die ersten zwei Schritte in den Swingerclub hinein am ersten Tag. Ja?
Okay.
Und mich hat's gleich kalt erwischt. Ja? Und ja, in dem Moment, das war wie beim Autounfall. Die Zeit ist auf einmal langsamer geworden. Ja? Ja, und ich habe angefangen in meinem Kopf, ja, das zu verarbeiten. Und die Gedanken sind durchgesaust und ich dachte, na gut, das war's jetzt. Ja? Experiment Swingerclub gescheitert, wir können uns jetzt umdrehen, umziehen und wir fahren nach Hause und das war's mit unserem. Also für mich war das so schockierend, dass unser damit wirklich, es hat sich angefühlt, als wäre das Ende unseres gesamten zweiten sexuellen Frühlings. Ich habe gedacht, okay, damit ist unsere große Reise beendet.
Und das sofort.
Und wir sind aber jetzt wieder Vanilla. Also das hat mich wirklich erwischt.
Oh,
ja?
Okay. Ist aber nicht passiert.
Ist überhaupt nicht passiert. Tatsächlich war es dann so, dass das eine Bekannte war, die wir aus dem Internet kennen, mit der wir auch Gemeinsamkeiten haben wie Garteln und so weiter. Und innerhalb von ein paar Minuten sind wir dann dort gestanden und haben uns darüber unterhalten, ob sie uns nächste Woche Jungpflanzen von Gurken und Zucchini vorbeibringt, damit wir die in unser Hochbeet setzen können.
Es war so unfassbar skurril. Wir sind auf dieser Treppe gestanden, sie oben, ich mit dem ersten Fuß auf der Treppe, auf der Stufen. Und ja, ma, übrigens, ich habe so viel Gurken und Zucchini über... Wollen wir dann nächste Woche nochmal was ausmachen? Wir haben uns da über Gurken und Zucchinis unterhalten, während zwischen uns, das ist ganz ein schmales Stufall dort, die Leute sich durchgequetscht haben. Das war einfach an Skurrilität kaum zu übertreiben.
Diese emotionale Reise, ja, zuerst diese große Nervosität, dann der große Schock und dann stehst du dort, du hörst, wo irgendwo links hinter dir eine Frau befriedigt wird und gerade stöhnt und schreit und du unterhaltest dich über Gurkenjungpflanzen. Das war in so kurzer Zeit so ein skurriles Erlebnis.
Also kann man sagen, das erste Swingerclub-Erlebnis hat euch dann letztendlich trotz diesem Riesenschock und der Skurrilität gefallen?
Wir hatten da ganz viel Glück, glaube ich. Das ist natürlich für jeden ist das ein sehr individuelles Erlebnis, aber wir reden dann natürlich auch mit anderen Swingern, wie das für die so gelaufen ist. Wir haben insofern Glück gehabt, wir sind hingekommen, wir haben dann dort ein Bärchen getroffen, das uns ein bisschen...
Einen Ankerplatz geboten
genau,
hat.
Genau, die sind im Prinzip an der Theke gestanden, haben gesagt, schaut so aus, als wär's hier neu, stellt euch einmal dazu, unterhalten wir uns ein bisschen. Und das war kein Bärchen, mit dem wir dann in irgendeiner Form was gehabt hätten, aber die haben uns aufgenommen oder haben gesehen, dass wir jemanden brauchen, an dem wir uns festhalten können, zum Akklimatisieren. Und das hat uns unglaublich viel geholfen. Das versuchen wir auch ein bisschen zu bieten, wenn wir sehen, dass wer neu ist. Oder wenn jemand kommt, der sagt, er ist neu, für ihn ist das... Ja, das hat uns so viel geholfen, dass wir das sozusagen auch versuchen, das weiterzutragen.
Schön, ja. Absolut, ja.
Und also das war schon einmal sehr, sehr positiv, dass wir wirklich uns akklimatisieren konnten, dass wir auch ein erfahrenes Pärchen dann getroffen haben, mit dem wir ein bisschen darüber reden konnten. Weil ich bin... Ich habe Schwierigkeiten mit sozialen Situationen, die ich nicht kenne. Mhm. Ja, ich weiß gern, was mich erwartet, wie ich das kontrollieren kann. Und ich fühle mich sehr, sehr, sehr unwohl dann in solchen Situationen, wo ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Ganz schwierig ist für mich, ich versuche immer, jeden zu respektieren und unter Anführungszeichen, das klingt jetzt so spießig, aber Regeln einzuhalten im Sinne von gesellschaftliche Konventionen, mich wirklich so zu benehmen, wie es angemessen ist. Ja, gerade in einem Swingerclub oder auch in der BDSM-Szene ist das natürlich wichtig, weil es da sehr, sehr intim zugeht. Ja.
Ja.
Und da
ja,
gibt es halt Regeln, also auch im Swingerclub, man greift zum Beispiel nicht unangefragt eine fremde Dame an. Das geht schlicht und ergreifend nicht.
Ja, ja, ja. Ja, da ist schon der ein oder andere sehr knapp an einer Watschen vorbeigelaufen.
Ah, du bist zwar eine Namora, du kannst dich da sehr wohl zur Wehr setzen. Das ja. ist sehr, ja. sehr positiv.
Ja, und eben, also dann bei einem erfahrenen Pärchen zu stehen und offen fragen zu können, du, wie ist das jetzt so, wenn da jetzt zum Beispiel gerade mehrere zugange sind und ich hätte Interesse, mich da anzuschließen, wie verhalte ich mich dann, mhm. wie kommuniziere ich das und so weiter. Das sind ja Sachen, auf die ist man überhaupt nicht vorbereitet in Wahrheit.
Ja, ja.
Und das hat uns ganz, ganz viel geholfen. Es war dann auch so, dass das Bärchen, das wir da getroffen haben mit der besagten Geschichte mit den Gurken und Zucchini, die haben uns dann angeboten, dass wir mit ihnen gemeinsam in einen abgeschlossenen Raum gehen.
Okay.
Und wir haben dann dort nebeneinander Sex gehabt. Also nicht miteinander, sondern nur nebeneinander. Aber das war schon einmal, das hat zumindest einmal schon dieses voyeuristische und exhibitionistische Grundbedürfnis ein bisschen befriedigt. Und war schon einmal ein Erlebnis, ein Abenteuer.
Ja, war sicher spannend, kann ich mir vorstellen.
Dass absolut.
Mal gleich das einmal beim ersten Mal schon in Action zu gehen.
Genau, ja.
Absolut.
Auch wenn nur miteinander, ja, nur unter Anführungszeichen. Aber das war dann eigentlich für uns schon ein erfolgreicher Besuch. Ja.
Schön. Jetzt lebt ihr ja die Swinger-Szene, glaube ich, schon, also wie wir gesagt haben, 4 Jahre lang. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Könnt ihr mir ein bisschen beschreiben, wie euer Alltag aussieht, wie das sich gestaltet in einem Monat, in 6 Monaten, wie auch immer ihr da beginnen wollt?
Das ist sehr unterschiedlich bei uns. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, wir haben unsere fixen Swingerabende so und so viele im Monat, sondern das ist mehr so, wenn wir Zeit haben, wenn es sich ergibt, dann kann es auch sein, dass wir in einem Monat 4-5 Mal in einen Club gehen. Und dann kann aber auch sein, dass wir wieder 3-4 Monate überhaupt nicht in einen Club gehen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wie haben wir Zeit? Wie haben wir jemanden für die Kinder?
Wobei, genau.
Das hat sich jetzt mittlerweile auch schon sehr gut gelöst. Sie sind ja älter geworden.
Ja.
Ja, aber es ist, das hängt von so vielen Aspekten rundherum ab. Wie hoch ist der Stresspegel in der Arbeit? Wie sind die privaten Aufgabenstellungen rundherum? Und dann kann es sein, wenn jetzt sozusagen ein Loch ist, wie ein gutes Beispiel ist so zwischen Weihnachten, Silvester herum, wo dann die Kinder zum Beispiel einmal bei den Großeltern ausgegliedert sind. Ja, wo wir dann sagen, okay, wir haben wirklich sturmfreie Bude, dann ist immer die Frage, okay, machen wir uns heute einen fetzigen Tag zu zweit oder gehen wir wieder mal in den Club? Ja?
Mhm. Und wie schaut eigentlich ein fetziger Tag zu zweit aus?
ja, wir sind im Rahmen von unserem, wenn man es so schön gesagt, sexuellen zweiten Frühling, haben wir natürlich angefangen, ein bisschen die Grenzen auszutesten, herauszufinden, was gefällt uns und so weiter. Und sind dann zu zweit, also wir zwei untereinander, miteinander in die BDSM-Richtung gerutscht. Ja.
Oh, und spannend.
Ja.
Deswegen haben wir uns zufällig bei den Kinkoholics getroffen. Ja.
Genau, zufällig gibt es nicht.
Ja, aber das heißt, das ist dann meistens so, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind wirklich allein, wir haben Zeit füreinander, wir haben auch mehrere Stunden Zeit, weil BDSM ist ja was Zeit und Ruhe manchmal braucht, die Ruhe, jeder nach was man halt macht.
BDSM ist kein Quickie.
Und ja, also wenn wir dann wirklich Zeit und Ruhe und auch die emotionale Bereitschaft dazu haben, dann wird es eine Session, ja.
Das habt ihr eher für euch zu zweit gelebt?
Ja.
Absolut, ja.
Also, Swingen war eigentlich das, mit dem wir rausgegangen sind und wo wir die Abenteuer draußen gesucht haben. Und BDSM war bis jetzt was nur im Schlafzimmer oder im eigenen Haus sozusagen
was
passiert
ganz
ist.
Ganz Intimes einfach für uns.
Ja. Also das glaubt man nicht, wenn man nichts damit zu tun hat, aber BDSM ist unglaublich emotional und unglaublich intim. Ja.
Und sehr viel vielschichtiger, als so mancher sich vorstellt.
Jetzt muss ich euch auch noch die Frage stellen und ich denke, diese liegt auf der Hand. Wie ist das denn im Alltag, damit ihr das für euch habt und die Kinder trotzdem in einem geschützten Rahmen, also einem altersadäquaten Rahmen aufwachsen.
Die Wahrheit ist, wir isolieren die Kinder davon noch ziemlich. Also wenn wir swingen gehen, dann gehen wir auf ein Date. Ja?
Okay. Das ist, ja.
Also wir gehen meistens dann abends auf eine Party und wir sagen zu den Kids, hey, wir gehen auf ein Date. Nehmt euch was zum Essen oder wir haben euch was zum Essen vorgerichtet und wir kommen spät nach Hause.
Also Mittlerweile funktioniert das, am Anfang war das eher schwierig, weil wir immer geschaut haben, wer hat Zeit, uns die Kinder abzunehmen, wo können sie übernachten. Mittlerweile sind sie 12 und 14, da kannst du schon einmal bedenkenlos ein bisschen allein lassen.
Ja,
genau,
klar.
Die werden ja selbstständiger.
Ja.
Es ist aber auch genauso, dass wir sie vom BDSM isolieren. Weil, und das ist unsere persönliche Überzeugung, BDSM ist, egal in welcher Konstellation, eine Verschiebung von einem Machtgefüge und eine gewisse Darstellung, ein gewisses Rollenspiel. Und das
hat für die Kinder sicherlich könnte falsch rüberkommen.
Ja, genau, das ist eigentlich das Thema für uns, dass wir sagen, es gibt Sachen, die sind okay, jetzt zum Beispiel einen Collar zu tragen. Wir haben Day-Collar oder zum Beispiel sehr dezente Choker.
Kannst du kurz erklären, was das ist?
Okay, ein Collar ist ein Halsband, das ein
Schmuckstück auch sein kann.
Genau, ja, aber okay. das eigentlich ein Dominanter seiner Submissive anlegt, um... wie sage ich das jetzt richtig, sozusagen ein wenig sein Eigentum zu markieren.
Ne? Okay, ja.
Also bei uns ist es so, wir haben für Collar anlegen, Collar ablegen, wirklich ein Ritual.
Mhm.
Ja.
Weil das für uns wichtig ist.
Ja. Machen wir einen Schritt zurück.
Also das heißt, ihr trägt die Collar auch vor euren Kindern. Die haben aber keine Ahnung.
Nein.
Okay. Ja, das ist spannend. Wir unterscheiden zwischen dem Collar, der wirklich für die Session da ist. Ja,
okay.
Das ist dann meistens ein etwas breiterer, stabiler Collar, wo man dann auch was anhängen kann, was anbinden kann und so weiter.
Ja.
Und es gibt Day Collars, nennt sich das. Das sind dann Schmuckstücke oder auch so mehr im Stil von so klassischen Chokern.
Ja.
Die Submissives dann auch tagsüber manchmal tragen, um einfach aufzuzeigen oder zu zeigen, dass sie einem Dom gehören sozusagen.
Mhm. Und ich habe auch früher schon in der Jugend irrsinnig gerne diese Samtkropfbänder getragen.
Mhm.
Also ich habe generell eine Vorliebe für diese Art von Schmuck auch schon gehabt früher.
Genau, also das
darf
ist auch
ja
so.
Auch sein, ja. Schmuck zu tragen.
Ja,
die
genau.
Bedeutung ist aber zwischen euch und nicht, wird... Ihr haltet es auf jeden Fall so, dass da offensichtlich nicht das zu den Kindern getragen wird.
Da ist dann ein großer Unterschied, ob man das den Kindern gegenüber als Schmuckstück präsentiert
oder ob ich
die Mama an einem massiven Lederkoller mit einer Leine durchs Wohnzimmer führe.
Ihr habt mich ja auch vorher darauf angesprochen, dass euch das ganz wichtig ist, dieses Thema auch, also dass das ein Thema ist, wo ihr klare Meinung dazu habt. Und genau, also...
Ja, also Dinge, für uns würde es nicht in Frage kommen, unseren Kindern eine Dynamik vorzuleben. Ja? Es gibt ja...
Die ein Rollenspiel beinhaltet und
nicht die
Realität widerspiegelt.
Solange wir nicht darauf vertrauen können, dass unsere Kinder die emotionale Reife haben, zu verstehen, dass das ein Spiel ist und dass es ein Rollenspiel ist, besteht immer die Gefahr, dass wir ihnen falsche Rollenbilder mitgeben.
Deswegen ist BDSM für uns zu Hause, für uns im Schlafzimmer. Oder gut, wenn die Kinder nicht da haben, sind sie dann mal im ganzen Haus auch kein Thema. Aber wenn die Kinder da sind, ist es wirklich Schlafzimmer und nicht 24/7.
Jetzt haben wir ja das Thema BDSM schon immer wieder auch angeteasert. Und wir haben ja auch angeteasert, dass wir uns über den Kinkoholics-Verein kennengelernt haben in Wien hier. Und meine nächste Frage wäre jetzt, wie ist es dazu gekommen? Ihr habt mir im Vorfeld berichtet, dass ihr erstmals, und ich glaube, das ist gerade erst, also Ende März, Anfang April passiert, mit dem BDSM-Thema auch nach außen gehen wollt.
Genau, ja. Es war bei uns eigentlich so, dass wir gesagt haben, eben, wir haben für uns BDSM im Schlafzimmer lang genug betrieben. Wir wollen jetzt raus, wir wollen lernen. Wir wollen lernen, wir wollen in einer Community einfach Erfahrungen sammeln, Freundschaften knüpfen, vielleicht den einen oder anderen Workshop anschauen und dann einfach mal schauen, wie ist das außerhalb der eigenen vier Wände.
Ich bin der Meinung, dass man sich gerade bei BDSM sehr bewusst sein muss, was man tut und welchen Schaden man anrichten kann. Ja. Man, jetzt blöd gesagt, viele, viele Dinge im BDSM sind ja darauf ausgelegt, dass man jemandem wehtut.
Ja. Ja.
Und man möchte das halt dann aber auf eine Art und Weise machen, die nicht nachhaltig ist, die keinen tatsächlichen Schaden anrichtet.
Natürlich. Ja.
Und ich habe sehr, sehr viele Bücher gewälzt. Ich habe mich selber sehr, sehr stark weitergebildet, Hörbücher angehört, informiert, um sicher spielen zu können und um sicherzustellen, dass das, was ich tue, auch in Ordnung ist. Mhm. Da ist auch eine ganz, ganz starke psychologische Ebene drunter. Ich sage immer, viele Menschen, die im BDSM-Bereich unterwegs sind, haben irgendwelche unterliegenden Traumata oder irgendwelche unterliegenden emotionalen Dinge, die sie mitbringen. Mhm. Und wenn man als Dom dann auf einer psychischen Ebene mit diesen Menschen spielt und arbeitet oder in diese Richtung sich voranarbeitet, muss man immer aufpassen und sich bewusst sein, dass man etwas ausgraben kann, was die Person vielleicht irgendwo in einer Kiste verschlossen haben wollte.
Ja.
Deswegen habe ich mich immer sehr, sehr stark versucht, fortzubilden, zu informieren. Und irgendwann einmal habe ich dann gesagt, okay, also meine Motivation ein bisschen dahinter, dass ich dann gesagt habe, okay, ich habe irgendwo einen Wall, wo ich jetzt mit Büchern allein nicht mehr so weit komme. Ich brauche andere Menschen, die mir was zeigen, was beibringen, an denen ich wachsen kann. Mhm. Das war so ein bisschen meine Motivation. Mhm.
Und deine Amore?
Ja, eigentlich auch. Einfach dieses Schauen, wie gehen andere mit dem Thema um? Was haben andere unter diesem Begriff BDSM für sich entdeckt? Weil ich sage immer, my kink ist nicht dein kink ist nicht my kink, und das ist völlig okay so.
Ja, ja.
Und es gibt halt wirklich so viele und weitreichende, vielschichtige Arten von BDSM, dass ich gesagt habe, ich will da einfach einmal wissen, was gibt's da jetzt wirklich alles? Ich meine, jeder hat seine persönlichen Red Flags.
Ja.
Für mich persönlich ist es Needleplay und alles, was wirklich mit Blut, Kaviar, Natursekt oder sonst was zu tun hat, das geht gar nicht für mich. Mhm. Aber ein anderer kann sich da total fallen lassen und für den ist das super und das ist voll okay.
Ja.
Ich muss es nicht haben, aber viel Spaß damit. Bitte mach, wenn du glücklich bist, wenn dir das gut tut, wenn sich das für dich gut anfühlt, mach's. Aber missionier keinen anderen damit. Gerade BDSM ist etwas, das am besten, du gehst wirklich ohne Vorurteile, ohne Wertung eine.
Mhm. Meine Lieben, wir kommen langsam zum Ende der zweiten Podcast-Folge mit euch. Und ich weiß, dass es hier noch ein sehr interessantes Thema gibt zwischen euch. Und auch zu diesem möchte ich hier mal ein bisschen was erfahren. Ihr beiden, ihr macht oder bastelt, ich weiß noch nicht, wie man sich das genau vorstellen kann, aber ihr bastelt gemeinsam Sextoys zum Spaß, als Hobby?
Ja, ja.
Wie funktioniert das denn?
Das hängt von der Art des Toys ab. Also wir machen allen möglichen Blödsinn, der Spaß macht.
Man hat es, glaube ich, wirklich schon jetzt mitbekommen. Also ihr seid offensichtlich sehr neugierig und offen. Ja? Schön.
Ja. Und wir sind auch sehr kreativ.
Aha, ja.
Genau, also das ist ein kreatives Ventil. Es kommt auch dazu, dass ich Techniker bin und einfach gern Basteleien mache und so weiter. Und wir machen da die unterschiedlichsten Sachen. Also angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass es gibt eine amerikanische Marke, ich will da jetzt gar nicht auf den Markennamen eingehen, aber es wird sofort klicken bei den meisten, die sehr berühmte Monster-Dildos herstellen. Also im Prinzip Sextoys aus Silikon in heftigen Größen. Ja.
Ja.
In total kreativen Designs. Jetzt ist es natürlich so, dass die einerseits unverschämt teuer sind, also jetzt unverschämt, hat natürlich seine Berechtigung, auch weil das Design dahinter steckt und so weiter. Aber erstens sind die Toys per se sehr teuer und zweitens ist der Import nach Österreich auch eine teure Angelegenheit. Ja.
Und da überlegen sich die beiden kreativen, sexuell offenen und neugierigen Menschen, also das offene, neugierige Ehepaar, mal so eben das selbst in die Hand zu nehmen.
So ist es, ja. Ja.
Man muss dazu sagen, mein lieber Göttergatte hat so dieses unterschwellige oder auch superschwellige Motto von wegen, kenne ich nicht, kann ich nicht, habe ich noch nie gemacht, probiere ich aus.
Ja, also ich bin jemand, wenn ich etwas sehe, was mich interessiert und ich kann es nicht, ich habe diesen Skill nicht, dann will ich ihn lernen. Mhm. Ja. Und eben also bei den Sextoys war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, sowas wäre schon geil, ja, aber das nach Österreich zu kriegen und hier zu haben etc., ist zu aufwendig. Und das ist jetzt eine schwierige Aussage. Ich habe im Internet 3D-Files gefunden, die im Prinzip diese von diesen Sextoys sind sozusagen. Das war ein Datenleak, das da mal rausgekommen ist. Ich kann es heutzutage niemandem empfehlen, weil die Files einfach Kartoffeln sind. Dann Stunden investiert, um diese 3D-Files nachzubearbeiten, damit sie wirklich brauchbar sind. Und es gibt heutzutage schon wirklich viel, viel bessere. Also mittlerweile gibt es da schon richtige Leute, die das wirklich produzieren, damit man es 3D drucken kann und so weiter. Da gibt es einschlägige Seiten, wo man solche Files kaufen kann für wenig Geld. Wie gesagt, ich habe damals 2017 mit ein paar Kartoffeln angefangen und habe die dann selber nachbearbeitet und Stunden rein investiert. Und habe dann angefangen, aus denen oder mit diesen Files von den ursprünglichen Dildos mit dem 3D-Drucker Gussformen zu machen.
Ja? Wahnsinn.
Dann habe ich mal im Internet bei einer deutschen Firma Platin-Silikon bestellt. Platin-Silikon ist Silikon, das für den Einsatz auf Schleimhaut und Haut geeignet ist. Das wird zum Beispiel auch verwendet, um Pralinenformen oder Silikonbackformen oder sowas zu machen.
Also lebensmittelechter.
Das war natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass ich gesagt habe, okay, das Zeug muss ja dann auch wirklich geeignet sein für den Einsatz am Körper.
Ja.
Ja. Und dann haben wir halt angefangen zu gießen.
Und das macht ihr nur für euch persönlich?
Ja. Also, ja, wir haben jetzt tatsächlich schon Leute, die nach Toys oder nach anderen Accessoires gefragt haben.
Aber nicht im großen Stil.
Ja, auch eher im Freundes- und Bekanntenkreis.
Ja. Aber mittlerweile ist es halt auch so, dass wir dann versuchen, selbst Sachen zu entwerfen und zu machen. Zum Beispiel für einen Magic Wand einen Aufsatz entworfen mit unterschiedlichsten Strukturen, damit man mal ein bisschen, damit ich ein Gefühl kriege dafür, was Frauen gefällt sozusagen.
Oh ja.
Genau. Aber das ist ein Aspekt. Also wie gesagt, Silikon-Toys, das ist schon einmal etwas, was wir machen. Aber es gibt so viele andere Sachen. Also wir haben ein bisschen in Richtung Möbel gearbeitet, da so Bondage-Board gemacht, eine Schandgeige, also wirklich ein Holzkonstrukt, wo man dann eingespannt wird.
Spreader-Bar.
Ein Spreader-Bar natürlich, ja. Ja, so das größte Projekt jetzt an ist eigentlich der Sattel.
Ja, das war meine Schuld.
Ja,
okay. Es kommt zu diesem Moment, wo du als Frau diesen Sattel, ich möchte die Marke nicht nennen, triffst im Internet und du denkst, boah, geil, den will ich ausprobieren.
Ja.
Und dann siehst du den Preis,
genau,
der mit ein paar tausend Euro zu Buche schlägt.
Genau. Oh, okay.
Ja. Also das ist ein Sextoy, über dem eine Frau oder auch Männer, also über den man knien kann und das erzeugt dann Vibrationen, die richtig, richtig heftig sind.
Mhm.
Und wie gesagt, also wenn man da entsprechende Markenprodukte kauft, ist man irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro unterwegs.
Ja, das ist schon eine Menge.
Ist, das Business ist so groß, dass es tatsächlich in Deutschland Unternehmer gibt, die die Dinger vermieten. Also da kann man das über ein Wochenende mieten. Ja. Was ich total cool finde, es ist aber wirklich so, also die stellen dir das zu, die lassen das wieder abholen, die desinfizieren das. Super Service. Kostet halt auch einige hundert Euro. Und ich bin dann zufällig beim sinnlosen Internetsurfen.
Ich muss schon lachen, weil es wirklich. Ich mach's halt einfach selber, ne?
Ja, genau. Ja, weil ich bin so ein Typ. Ja. Also ich bin dann zufällig über ein Open Source Projekt drüber gestolpert, wo jemand anders so ein Ding schon gebaut hat. Gut, das ist Maschinenbau, ein bisschen Elektrotechnik. Wurscht, ja.
Mega.
Material, ja, 300 Euro am Ende hat das ganze Ding gekostet, ja. Und halt Stunden über Stunden Arbeitszeit. Ja.
Und deine Frau glücklich.
Ja. Also das so ist schon das Ding. Ja. Also allein der Vibrationsmotor ist ein 120 Watt Motor.
Wow.
Ja. Ich habe den Sattel dann zwischendurch am Esszimmer, wenn ich was bastel oder repariere oder so irgendwas. Wenn ich den aufdrehe, springt das ganze Ding auf dem Tisch herum, der ist mir schon einmal vom Esstisch runtergesprungen. So rumort der. Also,
da haben wir dann auch wieder leicht den Bogen auch zu den Kindern. Weil wenn du das halt am Esstisch machst und bastelst, dann kommt halt immer wieder, Papa, was machst du da?
Ja.
Mama, was ist das?
Was ist da die Antwort?
Das war ganz lang ein Bastelprojekt. Und irgendwann war die Antwort nicht mehr zufriedenstellend. Ja? Also irgendwann hat unser 14-jähriger Sohn dann entschieden, ich will jetzt wissen, was das ist.
Und zwar genau.
Naja, so genau nicht.
Ja,
also,
er hat es zuerst behauptet.
Er möchte dass wissen, genau was möchte, das ist und was das tut. Und die haben ihn dann angeschaut und haben gesagt, gut, oder haben wir dann gedacht, gut, 14, sein Alter, in dem haben andere Kinder schon ihre Erfahrungen gesammelt. Wir spielen mit offenen Karten und ich habe gesagt, das ist ein Sextoy. Das ist ein Sexspielzeug.
Die Reaktion hätte ich gern gesehen.
Er war stoisch, ist mein Sohn. Ja, also auch er sehr stoisch.
Naja, die Augen sind kurz einmal aufgegangen.
Ja, ich habe ihn dann angeschaut und gesagt, möchtest du jetzt noch mehr Details wissen? Und er hat gesagt, nein, danke, hat sich umgedreht und ist gegangen. Und damit war die Geschichte erledigt.
Gut gelöst.
Ja, ich bin, wie gesagt, ich hätte ja erklärt, wie der funktioniert, aber ja.
Ihr Lieben, es ist so spannend gewesen und so wirklich aufregend, euch zuzuhören. Ihr habt ja wirklich einen Erfahrungsschatz. Ja. Vielleicht findet ja auch mal wieder eine Aufnahme mit euch statt, weil da gibt's offensichtlich einige Storys noch zu erzählen. Und ja, herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr hier wart.
Ja, danke schön. Würde uns freuen, wenn wir wieder mal kommen dürfen.
Und danke, dass wir hier sein durften und dich kennenlernen durften am Wochenende.
Sehr gerne.
Ja, das waren zwei Folgen, die zeigen, man muss nicht perfekt starten, um gemeinsam richtig weit zu kommen. Don und Namora haben es einfach gemacht. Echt mutig mit Herz. Alle Folgen des Intim-FM-Podcasts gibt es zu hören unter intim.fm. Abonniere uns gerne unter Spotify, Apple Podcasts oder deiner liebsten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich wie immer über deine Zuschrift unter podcast@intim.fm für deine Meinungen, Erlebnisse oder Expertise zu den Themen Sexualität, Liebe und Partnerschaften. Bis zum nächsten Mal wieder, eure Jenny.